wertvoll ist in diesem Leben. Ich finde es so schön. Wir schauen jetzt eine Predigt an, die Jesus selbst gepredigt hat. Und heute sind wir eigentlich in der Stelle, wo Jesus zwei wunderbare Beispiele verwendet. Und ich habe das mit. Wer hier mag Salz? Okay. Zu viel ist nicht gut, oder? Die Ärzte sagen immer, zu viel Salz ist schlecht. Aber ganz ohne Salz, was würde mit uns passieren, wenn wir überhaupt keinen Salz hätten? Das wäre nicht gut. Wir brauchen Salz. Salz ist wichtig. Ein Bild, das der Herr Jesus verwendet, ist Salz. Das andere ist jetzt nicht Taschenlampe. Es ist aber Licht. Okay? Diese Taschenlampe ist nicht besonders stark. Das ist eine sehr alte LED-Lampe, wo die LEDs noch sehr schwach waren damals. Aber es ist Licht. Könnt ihr das sehen? Bei der ist es auch lustig, du kannst verschiedene Farben von Licht haben. Da hast du Rot, dann hast du Grün und dann hast du das blinkende Rot, aber das ist egal. Licht. Licht und Salz. Zwei Beispiele von unserem Herrn, ein Meisterlehrer, der uns was beibringen möchte. Wer hier mag Sand? Hängt davon ab. Hängt davon ab. Meine Kinder haben immer sehr gerne in der Sandkiste gespielt. Das macht echt Spaß, oder? Da kannst du alles Mögliche da bauen und machen, graben, irgendwas tun. Aber wie ist es, wenn du vielleicht mal Picknick machst im Park und Kinder spielen im Sand, in der Sandkiste und haben dann ihre Hände sind voll mit Sand und auf einmal irgendwie kommt dieser Sand auf dein Essen drauf? Schmeckt gut, oder? Oder was würdest du denken, wenn irgendjemand mal dich anbietet, du kannst Salz haben, oder hier haben wir einen Sandstreuer auch für dich. Möchtest du Sand auf deinen Eierspeis haben, bitte? Keiner von uns würde sagen, ja, gerne, warum nicht? Wir würden sagen, nein, das passt nicht. Das ist nur etwas, das uns eigentlich, ja, das tut weh, sowas zu kauen überhaupt. Sand in den Augen ist nicht schön, also das mag ich auch nicht. Salz in den Augen ist auch nicht schön. Die Frage ist nicht, was genau magst du haben? Was will der Herr mit diesem Bild sagen? Er will uns etwas ganz Wichtiges sagen, und zwar, als du zum Glauben gekommen bist, ist etwas völlig anderes mit dir passiert. Wir kennen 2. Korinther 5, Vers 17, oder? Diese Stelle wird sehr, sehr oft zitiert. Da steht, Paulus sagt es durch Inspiration, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du könntest tatsächlich sagen, es war, als ob du früher ein Salzstreuer warst, voll mit Sand. Voll mit Sand. Und überall, wo du hingekommen bist, hast du nur angeeckt. Hast du eigentlich für Gott nichts wirklich Würziges, Positives tun können. Du warst Sand. Und dir war klar, ich bin Sand. Ich bin nicht Salz. Ich bin nicht das, was der Herr möchte. Und dann kommst du zum lebendigen Glauben an Jesus. Bist du in Christus, bist du eine neue Schöpfung. Auf einmal tut Gott ein Wunder in deinem Leben. Und zwar, du bist jetzt nicht 50% Sand und 50% Salz. Du bist jetzt 100% Salz. Oder man könnte das andere auch verwenden. Du warst vorher nicht nur in Finsternis, du bist, ich war selbst Finsternis. Mangelte an Licht voll und ganz. Aber dann, als du in Christus geworden bist, als du neu geboren bist in Christus Jesus, da bist du nicht mehr Finsternis, sondern du bist jetzt in Christus Licht. Lass das mal einsickern. Überleg dir, wenn du schon Licht bist, wenn du schon Salz bist, Was für ein Vorrecht, danach auch zu leben, danach auch zu handeln, das in Anspruch zu nehmen. Genau dieses Bild ist, was der Herr für uns, der Herr verwendet für uns, damit wir wissen, was er in uns tun will und getan hat. Wir haben schon in der Bergpredigt eine deutliche Lehre gehabt. Jesus hat uns schon sehr viel mitgeteilt. Wenn du jetzt dieses Bild anschaust, alle diese Eigenschaften, glückselig sind die geistlich Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Friedfertigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Alle diese Eigenschaften. Ist das jetzt so, wie unsere Welt ist? Oder ist das etwas voll und ganz anders als diese Welt vor Gott? Und du merkst, Jesus predigte damals zu einer Welt, die sehr religiös war. Die Pharisäer waren äußerlich sehr, sehr religiös, aber innerlich waren sie tot. Und Jesus spricht dieses Herz an, geistlich arm zu sein und trauern über Sünde, tatsächlich unter der Herrschaft Jesu als ein Sanftmütiger. Und dann dieser Gipfel nach der Gerechtigkeit, hungern und dürsten. Und wenn das in deinem Herzen der Fall ist, dann merkst du, es ist ganz anders, als wie man vorher war. Man hungerte und durstete nach was ganz anders. Da war man nicht Salz, da war man nicht Licht. Da war man vielleicht Sand, vielleicht war man was Schlimmeres als Sand, keine Ahnung. Vielleicht war man nicht nur finster, man hat versucht, das Licht sozusagen auch auszuschalten. Aber Jesus verändert unser Herzen. Lass uns unsere Stelle heute lesen. Wir sind in Kapitel 5, lesen ab Vers 13 und lesen dann bis Vers 16. Unser Herr Jesus hat Folgendes gesagt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taucht zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Was für eine wichtige und schöne Lehre, Wahrheit von unserem Herrn Jesus Christus. Das wollen wir heute mit großer Freude betrachten. Wenn du Jesus kennst, bist du Salz und Licht. Das bist du. Das ist es. Was ist das Problem in dieser Welt? Warum brauchen wir solche Stellen wie unser Sündenfaktor oder anders ausgesprochen, ja na und, wozu brauche ich das? Warum ist das für mich überhaupt notwendig? So oft heute wird Jesus zum Leben hinzugefügt. Anstatt unser Leben Jesus hinzugegeben. So ein Unterschied zwischen, okay, Jesus, du darfst jetzt einziehen und ein Teil vom Leben werden. Oder Jesus, übernimm mein Leben. Übernimm mein ganzes Leben. Es ist so wenig, wenn ich einen Hut hätte. Wir sagen, okay, Jesus, jetzt habe ich Sakko, Krawatte, ich brauche noch einen Hut. Du kannst auch mein Hut sein. Statt, okay, Jesus, du bist alles. Du bist mein Ein und Alles in meinem Leben. Man muss vor ihm mit tiefster Sehnsucht nach Erlösung von Sünde völlig kapitulieren. Es ist nicht, okay, Herr, ich gebe dir eine Chance, du darfst ein Teil meines Lebens werden. Du darfst einziehen, du darfst ein bisschen von mir haben. Das ist nicht Jüngerschaft, das ist nicht Glaube, das ist nicht Bekehrung. Das ist schlicht und einfach, okay, ja, ich bin auch, will auch ein bisschen religiös werden. Ich nehme das schon an, warum nicht? Ich sehe keinen Grund dagegen. Okay, es gibt natürlich keinen Grund dagegen. Es gibt keinen Grund, Jesus abzulehnen, keine Frage. Aber das ist nicht Bekehrung. Bekehrung ist wie tatsächlich jemand, der in einem Ozean schwimmt, alleine und geht unter. Und es gibt Kilometer weit und breit kein Land. Und es gibt nur einen Boot, der dort ist. Und der wirft dir dann einen Rettungsring. Und du weißt, wenn ich diesen Rettungsring ablehne, gibt es keine andere Rettung für mich. Ich sterbe. Ich brauche das so sehr. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kapituliere. Ich nehme die Hilfe an. Ich nehme die Kraft an, die Jesus mir gibt. Das ist tatsächlich, was es bedeutet, eben an Jesus zu glauben, ihn anzunehmen. Du kannst ihn nicht einfach zu deinem Leben hinzufügen. Und Jesus sagt uns hier, wenn du ihn angenommen hast, ist er nicht einfach irgendein Teil deines Lebens. Er hat dein Leben so stark verändert, dass du jetzt Salz bist, wo du früher nichts warst. Und du warst früher dunkel und Finsternis und jetzt bist du Licht. Völlige Änderung, dass der Herr Jesus in deinem Herzen vornimmt. Das sind eigentlich die Auswirkungen. Wenn wir unser Fazit heute betrachten, das Wesen und die Wirkung der Nachfolge Jesu ist völlig anders als das dieser verlorenen Welt. Es gibt keine Mischung da. Du bist nicht 50% Salz und 50% Sand. Du bist nicht 50% Licht und 50% Finsternis. Das ist dann kein richtiges Licht. Licht trennt das Finsternis. Warst du mal irgendwann mal in einer Höhle, wo sie das Licht ausgeschaltet haben? Wer hat das mal erlebt? Irgendeine Führung durch eine Höhle irgendwo, Salzhöhle oder was weiß ich, Tropfsteinhöhle. Und dann bist du tief drin, ja, ganz tief drin und dann sagen sie, wollt ihr jetzt wissen, wie Finsternis ausschaut? Dann machen sie das Licht aus. Ja, und was passiert, wenn du deine Hand da hast vor deinem Gesicht, kannst du es sehen? Nein. Das ist mir einmal passiert vor ein paar Jahren, dass wir das gemacht haben. Hier in Österreich waren wir in einer netten Tropfsteinhöhle und riesige Kammer haben wir dann erreicht. Und der Mann sagt, okay, jetzt zeige ich euch, wie Finsternis ausschaut. Und er macht das Licht aus. Und weißt du, was ich vergessen habe, dass ich hatte? Ich hatte mein Handy da. Und der war sogar eingeschaltet so. Nicht hell, also ganz normal. Aber dieses gar nicht so helle Licht, als alles andere finster war, das ziehte die ganze Aufmerksamkeit. Wer hat das Licht da hier? Weißt du? So, oh, es tut mir leid. Es war wenig Licht, es war nicht stark. Es war kein starkes, helles Licht. Aber wenn das alles umherum finster ist, da brauchst du nur ein bisschen Licht und es kann man kann es nicht übersehen. Wir sind Licht in einer finsteren Welt. Das Wesen und die Wirkung der Nachfolger Jesu ist völlig anders. Das soll für uns jetzt kein Stolperstein sein oder nichts etwas, wo wir sagen, oh, ich muss jetzt anders sein als diese Welt. Willst du Sand bleiben? Willst du Finsternis? Was ist so schön und toll an Sand und Finsternis oder an Geschmacklosigkeit und etwas, das würzig ist und eine wunderschöne Wirkung hat? Der Herr hat uns eigentlich befreit und wir haben das eigentlich schon, wie gesagt, gesehen. Das ist völlig anders als diese Welt. Der Herr sagt, so sind meine Himmelsbürger. So schaut das Reich Gottes aus. Das ist euer Vorrecht. Nimm das im Glauben an und folge mir nach. Wir wollen heute drei Prinzipien miteinander betrachten. Erstens, Himmelsbürger sind anders als Weltbürger. Das wollen wir dann ein bisschen weiter miteinander betrachten. Zweitens, die Wirkung der glückseligen Himmelsbürger darf nicht unwirksam gemacht werden. Das ist möglich. Jesus sagt, pass auf, ihr seid das, aber es bringt nichts, wenn ihr es nicht wirken lässt. Und drittens, unsere Lebensführung bringt zwei mögliche Auswirkungen. Es gibt nur zwei. Das Leben ist gar nicht kompliziert. Das ist nicht kompliziert. Es ist ziemlich eindeutig, oder? Die Frage ist einfach, ob wir diese einfachen Worte unseres Herrn Jesus Christus im Glauben mit Freude annehmen oder ob wir unseren eigenen Weg gehen wollen und meinen, wir wissen besser. Jesus hat es deutlich gesagt und es ist unser Vorrecht, ihm nachzufolgen und ihm zu glauben. So lass uns anfangen mit dieser Idee, dass eben Jesus sagt, Himmelsbürger sind anders als Weltbürger. Sie haben eine klare Wirkung. Was sind die zwei Beispiele, die er gegeben hat? Er hat uns Licht, Salz und Licht gegeben. Und nicht übersehen. Vers 13 und Vers 14 sagt nicht, ihr solltet Salz der Erde sein. Steht auch nicht da, ihr werdet das Licht der Welt werden. Es steht da eine ganz direkte Aussage, ihr seid das. Das ist, wer ihr seid in mir. Vielleicht ist das für uns etwas Neues. Wir denken, was soll das jetzt bedeuten? Man kann es vielleicht so betrachten. Ein Christ, ein Nachfolger Jesu, ist viele Dinge. Er soll ein treuer Ehemann sein, wenn er verheiratet ist. Er soll oder sie soll ein Kind sein, das die Eltern respektiert und folgt. Es soll eine Familie sein, die wirklich den Herrn Jesus im Mittelpunkt hat. Viele Facetten. Alle diese Dinge gehören zum Leben eines Christen. Man könnte sagen, Salz und Licht ist, was wir sind. Wir sind viel mehr als das, aber nicht weniger. Wenn wir weniger sind als Salz und Licht in dieser Welt, was sollten wir daraus schließen? Was sollten wir überlegen? Bin ich überhaupt sein Kind? Ein Christ ist immer Salz und Licht. Jesus sagte nicht, ihr sollt das werden. Die Frage ist, ob dieses Salz eine Wirkung hat. Die Frage ist, ob dieses Licht gesehen wird. Weil wenn du Jesus kennst, bist du eine neue Schöpfung. Und dein Vorrecht ist, dieses Salzwirkung, dieses Lichtwirkung in deinem Leben durch seine Kraft und durch seinem Wort entfachen zu lassen, loslassen, dass der Herr durch dich wirkt und strahlt und würzt und präserviert in diese wunderbare Welt. Du bist, wenn du Jesus kennst, schon das. Und wenn du das nicht bist, dann haben wir eigentlich ein großes Problem. Was heißt es dann eben, wenn du sagst Salz der Erde? Du merkst hier auch, dass die Orientierung hier ist nicht Himmel, es ist Erde und Welt. Jemanden, der zum Glauben an Jesus kommt, der sein Nachfolger ist, der diese glückselige Lebenswandel hat in dem Herrn Jesus Christus, wird in dieser verlorenen, finsteren, geschmacklosen Welt einen Geschmack hinzufügen, ein göttliches Geschmack, ein Licht hinzubringen, das in der Finsternis unübersehbar ist. Salz war etwas, das in der damaligen Zeit natürlich auch extrem wertvoll war und sehr geschätzt wurde. Es gab sogar für die, die Latein können und Lateingenies sind, was ich nicht bin, es gab damals sogar eine Aussage, nil utilis sole et sale. Und das wisst ihr sofort, oder? Alle sagten, aha, ja, okay. Also ich musste auch nachschauen, das habe ich in einem meiner Bücher gelesen. Und zwar, das heißt übersetzt, es gibt nichts Brauchbareres als Sonne und Salz. Spannend, weil Sonne ist Licht und Salz ist Salz. Und Jesus sagt, ihr seid Salz, Salz der Erde, ihr seid Licht dieser Welt. Und selbst die Römer haben in ihre Schriften geschrieben, es gibt nichts Wichtigeres, nichts Brauchbareres als Sonne und Salz. Sonne ist dann Licht, Salz ist aber etwas, das damals auch mit Reinheit verbunden war. Es hatte eine präservierende Wirkung, man konnte Dinge mit Salz würzen und das hat es präserviert von eben Verfall und eben Verwesung. Es hat auch einen Geschmack, einen positiven Geschmacksverstärkungsqualität in Salz, dass eben ein Stück Essen oder irgendein Eier oder Fleisch oder irgendwas würzt und es schmeckt dann noch besser. Salz hat eine wichtige Wirkung. Jesus verwendet das Bild von Salz, weil er deutlich machen will, dass seine Jünger anders sind als diese Welt. Salz ist nicht das gleiche wie Fleisch. Es ist vom Natur her, vom Wesen her, was ganz anders. Wir sind anders als diese Welt und wir sollen eine positive Wirkung haben. Das nächste ist dann Licht. Wir alle wissen, was Licht ist. Kinder, die Angst haben vor Finsternis und Dunkelheit, was wollen sie in der Nacht? Kirsten, was will man in der Nacht? Ein Nachtlicht. Man will ein bisschen Licht irgendwo haben. Es soll nicht so dunkel sein im Zimmer, weil wer weiß, was unter dem Bett vielleicht lauert. Mein Sohn, der jetzt in Amerika ist, der Maika, der hat uns immer wieder mitten in der Nacht aufgewacht, als er viel kleiner war. Viel kleiner, wirklich. Der ist jetzt 19. Das ist jetzt, wir reden von sehr jung, ich weiß nicht, 5, 6, 7. Mama, Papa, Mama, Papa. Und dann gehen wir hin. Ich hab ängstliche Gedanken. Ich habe ängstliche Gedanken. Und James, was hat er immer gedacht, war unter unserem Bett. Weißt du noch? Irgendwas ist unter dem Bett. Weißt du, der ist jetzt erwachsen, der weiß, unter dem Bett ist nur Staub. Das kann auch furchterregend sein, aber es ist was ganz anderes. Und er hat diese Ängste nicht mehr. Warum die Ängste? Weil es finster ist, weil man nicht sieht, weil man das, es ist diese Atmosphäre da. Und was tut der Mama, Papa? Und dann kommen Mama und Papa hin und sagen, es gibt nichts da. Vielleicht nur James ist da unten und er tut dir nichts an. Licht, wenn es hell leuchtet, ist gut. Bist du einmal in der Nacht aufgestanden und musstest irgendwas tun, aber es war so finster, dass du nicht gesehen hast, dass eine Tür offen war? Bei mir ist das der Fall in unserer Wohnung. Neben unserem Schlafzimmer ist ein Badezimmer und die Tür, wenn es ganz offen ist, wir haben keinen breiten Gang. Wenn die Tür offen ist und du gehst durch diesen Gang, dann kannst du wirklich da direkt hineinlaufen. Das ist mir schon öfters passiert. Warum? Weil es finster ist. Du siehst das nicht. Das tut weh. Licht hat eine positive Wirkung. Licht braucht man. Aber das Interessante bei Licht auch ist, wenn du dich an Finsternis gewohnt hast und dann auf einmal kommt irgendeiner und macht Licht auf, was tut es? Wie wirkt das auf dich? Kannst du einfach so, nein, auf einmal so, hey, oh, das ist so hell. Und das ist ein ganz normales Licht, das da eingeschaltet wird. Deine Augen müssen sich eben gewöhnen an dieses Licht. Und das ist das Spannende auch. Der Herr hat auch uns gesagt, wir sind das Licht der Welt. Wir sind ganz anders als das Finsternis. Und er hat uns schon gesagt, die Welt wird oft das nicht verstehen und wird euch sogar um meinetwillen verfolgen. Weil ihr strahlt da in einem finsteren Welt hinein. Die Welt schaut dich an und sagt, das tut weh. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Hör auf. Aber du sagst, ich kann nicht. Ich will nicht. Ich bin ein Jünger Jesu. Und wenn du dann liebevoll auch damit umgehst, die merken, okay, du willst niemandem was schaden. Du strahlst hell und leuchtest hell, aber du liebst Gott. Und das Licht ist eigentlich was Gutes. Finsternis bringt gar nichts. Wir sind nicht das Licht, insofern, dass wir dieses Licht in uns selbst erzeugen. Das ist so wirklich wie meine Taschenlampe hier. Wenn ich ihn einschalte, dann siehst du erst Licht. Aber die Taschenlampe ist nicht, was dieses Licht möglich macht. Es ist eigentlich, wenn ich das hinten rausgebe, was macht es möglich, dass diese Lampe leuchtet? Es ist verbunden mit einer Energie, mit einer Kraft, mit Batterien. Wir sind auch nicht als Licht in dieser Welt so, dass wir selbst diese Energie erzeugen und selbst so stark sind. Wie ist es, dass wir Licht eben geben? Es gibt zwei Lichter, hat Gott geschaffen, für die Nacht. Also nicht für die Nacht, aber für diese Welt. Eine für den Tag und der andere für die Nacht. Ist das nicht ein tolles Bild? Das am Tag ist die Sonne. Ja? Der hat die Kraft, die Energie in sich. Und es ist stark. Wenn unsere Welt nur ein bisschen näher an der Sonne wäre, in dem Umlauf um den Sonne herum, würden wir alle verbrennen. Das ist so stark. In der Nacht aber sieht man die Sonne nicht, weil die Erde sich gedreht hat und die Sonne ist auf der anderen Seite der Welt. Was sehen wir in der Nacht? Der Mond. Aber kann der Mond selbst Licht erzeugen? Was ist der Mond? Sein Spiegel. Es reflektiert das Licht der Sonne. Und das ist, was wir auch sind. Wir sind auch eben Menschen, die Jesus in uns haben und wir reflektieren sein Licht und seine Güte an dieser Welt. Nicht wir sind die Guten, sondern Jesus. Und der Herr will uns so verändern, dass wir seine Güte ausstrahlen. Dass Menschen, wenn sie uns sehen, sie merken, da ist jemand, der anders ist. Was ist der Unterschied? Warum? Ah, okay, so wie bei den Jüngern. Die waren mit Jesus. Die waren mit Jesus. Das ist, wo diese Kraft, diese leuchtende Kraft herkommt. Jesus ist eben selbst das Licht der Welt und er will, dass wir eben leuchten. Denk an Philipper 2 und die Verse 12 bis 15. Wir haben hier eine wunderschöne Aussage. Paulus redet hier, erstens, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Dieses Verwirklichen unserer Errettung heißt nicht, schließ es ab. Jesus hat alles vollbracht. Wenn du das betrachtest, ist es tatsächlich eine Tatsache, das mit Heiligung verbunden ist. Dass wir als Kinder Gottes das Vorrecht haben, mit dem Herrn Jesus ein verändertes Leben zu haben. Und er zeigt uns diverse Dinge. Du bist Licht, du bist Salz und schau, da ist jetzt Unkraut in deinem Garten. Das ist nicht Licht, das ist immer noch Finsternis. Dieses Unkraut, das musst du jäten. Das darfst du jäten. Behalte das nicht. Zieh es raus. Nimm es weg. Verwirkliche dein Heil. Lass zu, dass dein Heil in deinem Leben dich so neu macht, dass nicht nur in der Position in Christus, sondern in der tatsächlichen deinem Lebensweise du anders und neu bist. Du entsprichst, wer du bist. Wenn wir wieder zu diesem Thema König von England zurückkehren, wie weiß eben König Charles III., was er alles machen muss, um König zu sein? Ich meine, ich habe nicht wirklich viel, aber ich habe ein paar Nachrichten geschaut. Diese ganze Zeremonie, da muss er hier gehen, da muss er das so halten, da muss er das anziehen, da muss er das machen, dann steht er auf, dann sitzt er hin, dann weiß ich was noch, keine Ahnung, trinkt einen Schluck Wasser, keine Ahnung. Aber das ist einfach, alle diese, wie soll er das wissen? Irgendjemand hat ihm gelehrt, so läuft das bei einer Krönung. Er musste die Dinge lernen. Wenn du im Finsternis warst und dann jetzt im Licht bist, gibt es Dinge, die man lernen darf? Du sagst, ich verstehe mich nicht, ich kenne mich nicht aus, so haben wir es vorher nicht gemacht, aber wie macht man das mit Jesus? Und die Antwort ist, ja, Schritt für Schritt voran. Er zeigt dir das. Verwirkliche deine Errettung. Lass zu, dass er dein Leben voll und ganz verändert, dass du wirklich so hell strahlst, dass jeder sagen muss, boah, das ist was wirklich Schönes. Dass dein Geschmack so schön ist, oder wie in anderen Stellen, es spricht von einem Aroma. Du riechst gut für den Herrn. Es ist was Positives. Und auch wenn du anders glaubst als die Menschen um dich herum, die anderen Menschen mögen dich, weil du einfach so ein lieber Person bist. Weil du einfach so eine freundliche Person bist. Diese Eigenschaften, die wir in der Seligpreisung betrachtet haben. Und das auch mit Furcht und Zittern, weil wir wissen, es geht nicht um nichts. Es dreht sich hier um tatsächlich Gottes Wirken in und durch uns. Und er kann kein schmutziges Gefäß verwenden. Der wird das dann auf den Regal ablegen und sagen, okay, den kann ich nicht nützen. Ich muss und will jemanden, der mir nachfolgt. Es steht da, er wirkt in uns, Vers 13 in Philipper 2, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und da merkst du auch in diesem Prozess, dass mehr Leuchten und mehr salzig werden, es ist ein Prozess. Er wirkt in dir Schritt für Schritt für Schritt. Vielleicht gibt es sogar Dinge, die du heute erkennst, das in deinem Leben weggehören. Und du kämpfst dagegen und du kämpfst dagegen. Aber es ist ein Kampf und es bleibt ein Kampf. Und du sagst, Herr, hilf mir. Aber du weißt, der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen. Der Herr wird mir da helfen. Er wirkt, ich weiß das. Und dann Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Okay, wer ist das? Das sind wir. Das ist unsere Welt ohne Christus. Das ist die Finsternis dieser Welt. Paulus beschreibt diese Welt, die Welt, das Weltsystem dieser Welt, wie diese Welt denkt, wie diese Welt handelt, alles, was diese Welt als Ziele und als wertvoll betrachtet, das ist verdreht und verkehrt. Es ist nur eigentlich eine harmlose Beschreibung, wie es dann in anderen Stellen beschrieben wird. Paulus sagt, das, was ich vorher, bevor ich zum Glauben komme, so wertvoll betrachtet habe, das sehe ich jetzt als eigentlich Hundemist an. Das ist ein bisschen pikanter formuliert. Uff. Diese Dinge bringen nichts. Und dann sagt Paulus, inmitten einem verdrehten, verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Leuchtet. Das ist unsere Aufgabe, unser Vorrecht in Christus. Ein deutlicher Unterschied darzustellen zu dieser Finsternis. Etwas, das man nicht übersehen kann. Etwas, das leuchtet wie mein Handy da in diesem finsteren Höhlenkammer. Du konntest es nicht übersehen. Schalt das Ding aus. Nein, wie mache ich das schnell? Und dann war das Licht schon wieder ein. Weißt du, das ist unser Vorrecht, das zu sein. Und wie Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Diese zwei Bilder, Beispiele, die der Herr uns gibt, sind ganz, ganz wichtig für uns. Jünger Jesu sind tatsächlich anders als diese Welt. Es gibt heute in christlichen Kreisen eine komische Denkweise. Es sagt, um die Welt zu erreichen, musst du so sein, wie die Welt ist. Paulus sagt, ich will den Römern, also die Juden ein Juden sein und die Griechen ein Griechen, aber hat nicht gesagt, ich werde sündigen mit den Römern, ich werde sündigen mit den Griechen, damit ich sie erreichen kann. Er hat das alles in einer heiligen und eben auch abgesonderten Art und Weise getan. Der Punkt war, ich werde jetzt nicht anstoßig sein für diese Gruppen. Ich werde jetzt nicht mit meiner Lebensweise Dinge tun, die ich weiß, für denen ein Anstoß sind. Ich werde versuchen, eben ein guter Aroma zu sein, Licht und Salz zu sein. Das Wort im Alten Testament bis im Neuen Testament fordert uns als Gläubigen, als Nachfolger Gottes dazu auf, abgesondert zu sein von dieser Welt. Diese Lehre heißt die Absonderungslehre der Schrift. Da reden wir nicht sehr viel darüber, es klingt sehr theoretisch und theologisch und so weiter, aber es ist nicht schwer zu verstehen. Denken wir darüber, als Gott Abraham dazu aufgerufen hat, eben das Volk Israel zu gründen, also für ihn zu sein, was hat er gesagt? Bleib da in Ur, in den Chaldea? Bleib da in deinem götzendienerischen Umgebung? Nein, er sagte, verlass diese Stadt und geh dorthin, wo ich dich zeigen werde. Folge mir nach. Geh weg von deinem alten Zuhause. Abraham hat sein altes Zuhause voll und ganz hinterlassen, hat sich abgesondert davon. Du siehst im Gesetz Mose ständig diesen Aufruf dazu, heiligt euch vor mir. Sei nicht angepasst dieser Welt, sei anders als die Welt um dich herum. Wir dürfen uns vor Gott heiligen. Im Neuen Testament, Jesus verwendet Salz und Licht als Beispiele. Es kann nicht unterschiedlicher sein. Finsternis und Licht, das sind zwei schwarz-weiß Dinge, oder? Wir dürfen nicht ein 50-50 Verhältnis haben. Du bist entweder Licht oder du bist nicht. Und Paulus auch sagt eben direkt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Sei nicht angepasst. Lass nicht zu, dass du in diese Schablone der Welt eingepresst wirst. Und dann nimmt man die Schablone weg und was siehst du? Du schaust so aus, wie die Welt ausschaut. Du brauchst diese verlorene Welt nicht. Es bringt dir auch nichts. Die Praktiken, die Ziele, die Lebensweise dieser Welt werden dir nichts geben können. Nur Jesus. Und er will aus dich eine völlig neue Person machen. Er will, dass du von geschmacklos zu Salz wirst, von Finsternis zu Licht. Er will, dass du so lebst auch. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Niemand kann prüfen, was Gottes Wille ist, solange diese Person festhält am Wort, am Welt, an dieser Welt. Und sagt, ich will nicht loslassen, das ist mir zu wertvoll, das ist mir zu wichtig. Ich liebe diese Welt. Was gibt es an dieser verlorenen Welt zu lieben? Ich rede nicht von Blumen und Menschen, die natürlich lieben wir. Wir reden hier von den Werten dieser Welt, von den Schätzen dieser Welt, von der Lebensweise dieser Welt. Die arrogante Einstellung dieser Welt, dass Gott nicht notwendig ist, dass der Mensch in seiner eigenen Kraft das gut schaffen kann, dass das Wort Gottes eigentlich ein altmodisches Buch ist, das für uns heute keine Bedeutung mehr hat, dass es überhaupt keinen Schöpfer gibt und du und ich sind irgendwie Zufallsprodukte. Weißt du, man kann weiter und weiter und weiter und weiter gehen und man muss sich die Frage stellen, was ist daran wertvoll, weil jeder von uns eines Tages stirbt und dann stehen wir vor unserem Schöpfer. Ich kann nicht Kompromisse machen mit dieser Welt. Ich muss leuchten in einer finsteren Welt. Ich will leuchten. Ich will anders sein. Jesus war anders. So sehr anders, dass sie ihn gekreuzigt haben, weil er so sehr anders war. Liebe Geschwister, das ist unser Vorrecht. Das ist unsere Freude, zu lernen, was das ist und das dann auch anzuwenden. Du siehst genau das Gleiche in 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das heißt, lass dich nicht binden an ungläubige Menschen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, oh, dann kann ich keine Arbeit haben. Nein, das ist nicht eine Bindung. Und wenn du in der Arbeit, wenn dein Chef, der Ungläubige ist, sagt, jetzt sollst du sündigen, was musst du dann machen? Du musst dann sagen, okay, es tut mir leid, ich muss gehen. Ich kann nicht sündigen für dich. Ich will nicht sündigen für dich. Zieh nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder man könnte sagen, wie stimmt Christus mit Satan überein? Das ist eine ziemlich einfache Frage, oder? Die stimmen nicht miteinander überein. Genau wie Licht und Finsternis miteinander nicht übereinstimmen können. Sobald Licht da ist, ist Finsternis verdrungen. Es ist weg. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will ihnen in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Das sagt der Paulus zur Gemeinde. Geht raus und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Wow, klare Worte, oder? Du darfst dich durch die Kraft und Gnade des Herrn reinigen lassen. Geht hinaus von dieser Welt. Macht nicht mit. Leuchte. Sei Salz, nicht Sand. Und lass zu, dass der Herr in deinem Leben wirkt. Titus 2 sagt es auch wunderschön. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Was bewirkt Gnade in einem Herzen? Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Das ist natürlich Jesus. Und das, was er für uns getan hat, es bringt uns heil. Und was tut diese Gnade? Sie nimmt uns in Zucht. Okay? Zucht, das ist nicht ein Wort, das wir so oft verwenden, aber Erziehung. Die Gnade will uns erziehen. Aber ich bin schon 51 Jahre alt, ich brauche keine Erziehung. Glaubt ihr das? Okay, ja, ich weiß schon, wie ich meine Zähne putzen soll. Ich weiß auch schon, wie ich meine Patschen wegräumen soll. Ich denke immer wieder daran. Also ich weiß, was ein erwachsener Mann tun soll. Aber jetzt im geistlichen Sinne, bin ich perfekt Christusähnlich? Natürlich, jeder weiß, nein. Wir alle sind in diesem Prozess und der Herr erzieht uns Schritt für Schritt für Schritt. Und manchmal gehen wir kleine Schritte, manchmal kommen wir zu einem Bereich und wir wissen, okay, ich stehe irgendwie an hier. Ich komme nicht weiter. Und dann zeigt uns der Herr, was das Problem ist. Wie die Gnade uns erziehen will. Wo in unserem Leben wir irgendeinen Bereich hatten, wo wir sagten, nachher, das gehört dir schon nicht. Also das interessiert dich nicht. Natürlich kann ich das weitermachen, Herr. Und der Herr sagt, was? 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 Wo bin ich in dieser Sache? Hey, und dann merkst du kommst nicht weiter. Warum? Weil der Herr sagt, bring das in Ordnung, dann geht's weiter. Bring's in Ordnung, geh den nächsten Schritt, dann geht's weiter. Ich erziehe dich. Du brauchst das. Ich liebe dich, ich lass nicht los. Und solange wir dann als Rebellen bleiben, sagen, nein, Ich will meinen Weg gehen. Was tut ein lieber Vater in diesem Fall? Dann sagt er, okay, mir wurscht. Würdest du mit deinem Kind das machen? Du merkst, dein Kind geht einen falschen Weg. Vielleicht liest du seine Texte, dass er mit seinem Freund oder sie mit ihrer Freundinnen schreibt. Und du merkst, boah, Gott ist nicht mal nicht vorhanden. Er wird gelästert. Vielleicht siehst du, was dein Kind anschaut in den Medien oder im Handy oder im Fernsehen oder irgendwo. Du weißt ganz genau, was das dein Kind findet lustig und schön. Und du machst gar nichts? Ich kann ja nichts. Echt? So ist unser himmlischer Vater nicht. Er greift ein und er erzieht und er spricht uns an und er verbietet gewisse Dinge und er gibt sogar Bestrafung und sagt, ich werde nicht zuschauen, wie du das einfach machst. Ich kann dich nicht zwingen, in eine Richtung zu gehen, aber ich kann dich erziehen. Und solange du in meinem Haus bist, wirst du auch wissen, es gibt Konsequenzen dafür. Und ich hoffe, du verstehst. Eines Tages stehst du allein vor Gott und vor Gott gibt es auch Konsequenzen. Verschwende dein Leben nicht. Gott ist nicht einer, der wegschaut. Die Gnade ist dazu, um uns zu erziehen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Verleugnen heißt nicht einfach ignorieren. Das heißt aktiv dagegen entscheiden. Ich will das nicht, ich gehe nicht mit. Verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Unsere große Hoffnung ist die Tatsache, Jesus kann jederzeit zurückkommen. Vielleicht ist heute der letzte Tag, dass wir auf dieser Erde sind. Und wir wollen eben anders sein. Wir wollen nicht im Finsternis wandeln und dann kommt die Entrückung. Kannst du dir vorstellen? Irgendjemanden stehlt oder irgendjemanden lästert oder irgendwas und dann er ist Christ und er meint, es ist okay und dann auf einmal, boom, steht er vor Jesus in dieser Sekunde. Oh, Entschuldigung. Auf einmal ganz andere Perspektive. Der Herr Jesus sagt, hey, diese glückselige Hoffnung, wir erwarten das. Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit, das ist ein interessantes Wort, wir werden in 2 Wochen betrachten, was Jesus gesagt hat, wo er meint, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, aber ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen. Das Gesetz Gottes ist nicht, wie wir errettet werden. Aber wenn ich sage, das Wort Gottes und das Gesetz ist für mich unbedeutend. So jetzt darf ich lügen, stehlen und morden. Jeder weiß, das stimmt nicht. Das geht nicht. Vielmehr, Jesus kam, damit wir nicht nur diese Grundeinstellung des Gesetzes einhalten, sondern viel darüber hinaus mehr für ihn tun. Was sagt Jesus später in dieser Predigt? Ihr habt gehört Folgendes. Ich sage aber euch das. Ihr dürft keinen Ehebruch begehen, stimmt, so steht es im Gesetz. Ich sage euch, ihr dürft nicht mal eine Frau begehren, ohne Ehebruch nur im Herzen zu begehen. Ist das jetzt das Gesetz oder höher? Das ist sogar höher. Warum? Er will ein verändertes Herz. Wir sind nicht gesetzlich, wenn wir auch so ein verändertes Herz wollen und uns danach sehnen, wirklich alles zur Ehre Gottes zu tun. Und es steht hier, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Wow, das ist schön. Hast du mal das so genossen? Bist vielleicht wandern gegangen den ganzen Tag? Oder wie wir vielleicht am Montag waren im Park und haben einen wunderschönen Tag gehabt. Aber es war sonnig, wir haben viel gemacht, haben ein bisschen Sport gemacht und so weiter. Dann kommst du nach Hause, du bist todmüde und du stinkst. Das ist einfach so. Wir müssen uns da nicht schämen dafür. Das ist einfach, wie das funktioniert. Wie fühlt sich eine Dusche an? Oh, wir sind so gesegnet, oder? Man geht dahin, man lässt sich reinigen und danach, so, ist das nicht genauso in unserem geistlichen Bereich, wenn der Herr uns was zeigt und was aufdeckt und wir geben zu, wir lassen zu, dass er uns verändert, wir tun Buße, wir kehren um, wir geben auf, unseren eigenen Weg zu folgen und wir wollen Jesus alleine folgen und wir sagen, Herr, reinige mich, tut mir leid, vergib mir, ich will nicht meinen Weg gehen, ich gebe dir alles hin. Alles gehört dir. Du hast alles für mich gegeben. Was tut das in deinem Herzen? Ist das nicht eine schöne Erfahrung, wo auch einmal dieser Stress, dieser Druck, dass da vorher dieser Kampf zwischen meinem Geist und dem Geist des Herrn ihm zugunsten sozusagen entschieden wurde und ich bin jetzt nicht der Verlierer, sondern der Gewinner. Er hat gewonnen und ich habe gewonnen. Warum? Weil ich kapituliert habe. Und das Einzige, was er will, ist mein Bestes und dass er die Ehre bekommt, was für mich das Beste auch ist. Wir sind dann eifrig für gute Werke. Und dann Paulus sagt dies zu Titus, dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. In diesem Bereich, wie wirkt Gnade? Lass nicht zu, dass irgendeiner kommt und sagt, hey, Gnade heißt, du sollst so sein, wie die Welt ist. Du bist frei. Du kannst alles tun, was du willst. Nur du bist rein in Christus. Das ist nicht, was Gnade tut. Okay? So, wir sind Salz und wir sind Licht. Und ganz schnell jetzt zum Schluss, die letzten zwei Punkte brauchen wir nicht mehr so viel Platz und so viel Zeit. Aber überlegen wir uns, die Wirkung der glückseligen Himmelsbürger darf nicht unwirksam gemacht werden. Das ist möglich, das sagt der Herr Jesus. Er sagt, Salz ohne Geschmack ist und Wirkung ist, was? Nutzlos. Der sagt in unserer Stelle hier, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Natürlich heute würde der Wissenschaftler sagen, wow, wovon redet Jesus? Eben, das ist ja nicht mal möglich. Natriumchlorid, Salz kann seinen Geschmack nicht verlieren, wenn es rein ist. Und die Antwort ist genau klar. Aber das haben sie damals nicht in der 100% reine Form gehabt. Es war immer gemischt mit anderen Mineralien. Und es war möglich, dass dieser Salz-Natriumchlorid-Inhalt eines Steines oder eines Stoffes dann eben auflöst und weggewaschen wird. Und das, was übrig bleibt, ist, könnte man wirklich sagen, Sand. Was ganz anderes. Irgendeine andere Mineralien. Und das hat dann keinen Geschmack. Es bringt nichts. Was tut man damit? Es ist nutzlos. Es bringt gar nichts. Salz ist nur hilfreich, wenn es tatsächlich einen Geschmack hat. Und Licht ist auch nur hilfreich, wenn man es sehen kann. Was, wenn ich sage, okay, siehst du mein Licht? Es gibt da Licht. Wird es da eine Wirkung haben? Natürlich nicht. Warum? Es wird versteckt. Es darf nicht leuchten. Licht hat nur eine Wirkung, wenn es ausstrahlen kann. Wenn verstecktes Licht sieht niemand. Und diese Welt will unser Licht verstecken. Will uns sagen, ja, Finsternis ist okay. Mach damit. Es bringt nichts, wie Jesus sagt, Licht und einem Scheffel zu geben. Ihr seid das Licht der Welt, 24. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Und überlegt euch, wer hier ist Südautobahn mal nach Wien gefahren in der Nacht? Du gehst eigentlich diesen Berg hoch, ja? Und dann kommst du oben drauf und dann irgendwo da wird es von 130 auf 80 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann fährst du langsam und dann gehst du über diesen Hügel und dann auf einmal siehst du als erstes im Himmel so ein Schimmer. Oder was ist das? Das ist Licht. Und dann fährst du noch weiter und dann siehst du tatsächlich, wenn es ein klarer Tag ist natürlich, Wien breit vor dir ausgelegt. Und das nur kurz, du bist oben auf diesem Berg und dann fährst du runter und dann siehst du es nicht mehr so gut. Aber du siehst das Licht von Wien. Stell dir vor, es wäre umgekehrt. Nicht du bist auf dem Berg und fährst hinunter, sondern Wien ist auf dem Berg und jeder herum sieht dieses Licht. Das ist, was Jesus sagt. So funktioniert Licht, so soll es sein für uns Christen. Und auch eben, man zündet auch nicht an ein Licht und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Es bringt nichts, wenn wir unser Geschmack verlieren, uns anpassen in dieser Welt und unser Licht verlieren, weil wir das Finsternis, weil wir Finsternis zulassen und nicht leuchten. Die Nachfolger Jesu können nur in dieser Welt eine Wirkung haben, wenn sie auch anders sind als dieser Welt. Wenn du was verändern willst, kannst du das tun, indem du mehr vom Gleichen hinzugibst? Du kannst nur die Menge verändern. Wenn du Böses mit Bösem bekämpfst, hast du da was gewonnen oder bewirkt? Du hast nur mehr Böses erzeugt. Wenn du aber das Böse mit Gutem bekämpfst, hast du was bewirkt? Ja. Und der Herr Jesus wird das auch später ansprechen, indem er sagt, hey, wenn jemand dich auf der rechten Seite schlägt, schlag nicht zurück, sondern zeig ihm die andere Seite. Das ist nicht sein Opfer. Das heißt, kannst nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Sei anders und vertraue auf den Herrn. Salz ohne Geschmack und Wirkung ist nutzlos. Licht, versteckt unter einer Abdeckung, ist auch einfach nutzlos. Wie ist es, dass wir unser Licht verstecken? Was ist es, das bei uns immer wieder vorkommt? Wir verstecken es, indem wir nicht anders sind als diese Welt, weil wir angepasst sind. Und drittens, unsere Lebensführung bringt zwei mögliche Auswirkungen. Was willst du mit deinem Leben tun? Mit einem Salz, das nicht nützlich ist, was wurde damit gemacht? Weg. Licht, das unter einem Scheffel gestellt wurde, was bringt das? Gar nichts. Hat überhaupt keine Wirkung. Nutzlos führt zu Ablehnung und wirkungslos. Salz wurde hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werden. Der Christ, der mit dieser Welt Kompromisse eingeht, der wird nicht einmal von dieser Welt respektiert. Und das stimmt auch. Wie oft sagt die Welt, wir gehen nicht zu einer Gemeinde oder zu irgendeiner Kirche, weil da sind nur Heuchler. Wie ist es, dass Kinder sagen, nein, ich will mit der Gemeinde oder mit Jesus nichts zu tun haben, weil meine Eltern waren so. Und wenn das ist, was ein Christ ist, dann brauche ich das nicht. Wozu? Wenn unser Licht nicht strahlt, wenn unser Salz nicht würzig ist, nicht mal die Welt wird das respektieren. Und der Christ, der mit dieser Welt Kompromisse eingeht, wird nicht vom Herrn gelobt. Der Herr sagt es nicht, gut gemacht, du treuer Knecht, zu dem, der seine Gaben in der Erde begraben hat, der nicht wirklich voll und ganz den Herrn nachgefolgt hat. Das bringt nichts, ist verloren. Der Herr spricht ganz deutliche Sachen. Das ist eine Möglichkeit. Willst du dazu gehören? Ist das, was du sagst, ja, da, so möchte ich mein Leben verwenden. Das ist, was für mich eigentlich mein Lebensziel ist. Dass wenn ich eines Tages vor Gott stehe, der mir sagt, ich kenne dich gar nicht. Dein Leben gibt gar kein Zeichen, dass du mich kennst. Du hast für dich alleine gelebt. Du hast für diese Welt gelebt. Du hast diese Welt geliebt. Willst du das? Oder willst du auch das, was der Herr Jesus selbst hier sagt? Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, diese Welt schaut dein Leben an und sie merken gute Früchte, gute Werke. Du bist anders. Und das ist positiv anders. Du bist treu, du bist liebevoll, wie wir in den Seligpreisungen sehen. Die ganze Liste kannst du durchgehen. Du lachst nicht über Menschen. Du lachst vielleicht mit Menschen über Dinge, die lustig sind, aber nicht über Menschen und nicht über Sünde. Du bist jemand, der zuverlässig ist. Weißt du, all diese Eigenschaften. Die Welt kann das sogar sehen. Und wenn du dann auch bezeugst, ich bin das nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus in mir wirkt. Vielleicht werden sie sogar in dieser Welt den Vater im Himmel preisen, aber gewiss werden sie eines Tages vor dem großen weißen Thron wissen, Gott hat mir einen Boten geschickt. Gott hat mir einen gegeben, der mir gesagt hat, ich hätte die Möglichkeit gehabt, Jesus anzunehmen. Aber wenn du dich versteckst, wie sollen sie überhaupt von dir profitieren? Nützlich führt zur Wahrnehmung. Gute Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Hier haben wir die erste Erwähnung, die Jesus verwendet von vielen in Matthäus Evangelium, wo er Gott, der Gott des Himmels, Gott Israels als unser Vater im Himmel betrachtet und bezeichnet. Ein himmlischer Vater, der treu ist. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade, dass die Menschen sehen, wir haben einen himmlischen Vater, er ist treu und wir dürfen für ihn leuchten, wir dürfen für ihn in dieser Welt positiv wirken. Salz mit Geschmack wirkt positiv. Licht, das ausstrahlt, ist unübersehbar. Jesus sagte, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber er ist nicht mehr in der Welt. Und hier sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Wir reflektieren ihn für diese Welt. Freundschaft mit dieser Welt, sagt uns Jakobus, ist Feindschaft gegen Gott. Und wir dürfen tatsächlich diese Welt biblisch korrekt einschätzen. Johannes 1. Johannes 2, Vers 15 warnt uns alle. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist eine starke Aussage. Und wenn wir sagen Welt hier, wir reden nicht von unseren ungläubigen Familienmitgliedern. Wir reden nicht von unseren ungläubigen Mitmenschen. Gott liebt alle Menschen. Was er spricht, was diese Welt bedeutet, ist dieses Weltsystem, dieses sündhafte Weltsystem, das Gott ablehnt, wo Satan der Gott dieser Welt ist. Liebst du dieses Weltsystem, diese Weltausrichtung, wo Gott nicht mitspielt? Dann liebst du Gott auch nicht. So ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, okay, hier ist es, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Es ist weg. Es vergeht. Es bringt nichts Bleibendes. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Sehen wir wieder die Verbindung zwischen Glauben und Werken. Was ich tue, ist, wer ich auch in meinem Herzen in vielen Hinsichten bin. Aber der Herr will mein Herz zuerst verändern, damit ich das tue, was ihm gefällt. Entweder wirken wir wie Salz in dieser verdorbenen Welt oder wir verwesen mit der Welt zusammen, gemeinsam. Gehen auch den Bach runter. Entweder sind wir anders als diese Welt, wie Licht in Finsternis, oder wir sind selbst Finsternis. Jesus sagt, wenn ihr mich kennt, dann seid ihr Licht. Jetzt tu was damit. Jetzt folge mir nach. Jetzt lebe für mich. Wie steht's bei dir? Freundschaft mit dieser Welt ist Feindschaft. Wie salzig bist du? Bist du als Nachfolger Jesu bekannt in deinem Freundeskreis? Familienkreis? Arbeitskreis? Beruf? Wissen Menschen, dass du Jesus liebst? Dass du ihn mehr liebst als alles andere? Dass du auch mit deinen Stärken und Schwächen Jesus nachfolgst? Wissen Menschen das? Würden wir deinen Freundeskreis von dir absondern, also trennen und sagen, hey, du kennst diese Person, was ist für ihn am wichtigsten? Was ist für sie am wichtigsten? Würden die sagen, deutlich sein Glaube. Eindeutig ihr Glaube am wichtigsten. Wie hell leuchtest du? Vielleicht würden sie sagen, er ist anders, aber ich bin mir nicht sicher, warum. Okay, wenn das jemand ist, den du gerade kennengelernt hast, ist natürlich, passiert das immer wieder. Aber bist du jetzt langjähriger Freund, langjähriger Arbeitskollege und niemand weiß, dass du gläubig bist und dass du wirklich Jesus liebst und nachfolgen willst, dann musst du die Frage stellen, bin ich überhaupt ein Nachfolger? Kenne ich Jesus überhaupt? Vielleicht ist das alles nur Schein. Aber es hat keine Wirkung in meinem Leben. dann musst du überlegen. Und liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich sage das nicht, weil ich gegen irgendjemanden bin. Ich sage das, weil es so oft vorkommt, dass Leute jahrelang Christentum vorspielen und sie kennen Jesus persönlich schlicht und einfach nicht. Das sagte Herr Jesus später in der Bergpredigt. Und wie sollen wir daran erkennen? Okay, schau dein Leben an. Überleg dir, bin ich Salz und Licht? Wie wirkt Gott in meinem Leben, dass ich anders bin? Bist du unter der Woche ein klares Zeugnis mit deinem Leben und deinen Worten? Wo hat Jesus am deutlichsten gezeigt, dass er anders ist als diese Welt? Darf ich das Bild noch einmal zeigen, das wir jetzt wie oft jetzt angeschaut haben? Wo hat Jesus gezeigt, dass er anders ist als diese Welt? Am klarsten? Am Kreuz. War er voller Zorn und Rachegefühle? Was sagte er? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Herz ist, was der Herr uns gibt auch. Was wir in dieser Welt weitergeben dürfen. Das Wesen und die Wirkung der Nachfolger Jesu ist völlig anders als das dieser verlorenen Welt. Preis dem Herrn dafür. Lass uns nicht aufhören zu strahlen. Lass uns nicht unser Licht verdecken, sondern mit Freude strahlen so hell wie möglich. Und möge der Herr uns helfen, zu erkennen, wo irgendwo in unserer Verbindung mit unserer Kraft, wo, dass wir nicht ein Halbmondstrahlung sind sozusagen, sondern jeden Tag, jede Nacht ein Vollmonderlebnis ist, dass Jesus in uns gesehen wird. Möge der Herr uns alle verwenden und ermutigen in dieser Sache. Und das entsteht aus unserem Herzen. Nur dort entsteht.